Als Anleitung zu unserem Gebet gleich lese ich ein Vers aus 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 17. 1. Timotheus 1, Vers 17. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, der Ehre sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben in der verflossenen Woche öfters von einem unsichtbaren König gehört, im Zusammenhang mit der Betrachtung des Richterbuches. Das Volk Gottes, Israel, das alttestamentliche Volk Gottes, sollte es lernen, mit einem unsichtbaren Gott zu leben. Und hier haben wir eine Stelle, die etwas über diesen unsichtbaren König spricht. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das kann nur einer aussprechen, der es erkannt hatte und der diesen unsichtbaren König gekannt hat, geliebt hat, mit ihm gelebt hat. So einer unter vielen war auch der Apostel Paulus. Das Wort König ist in unserer Zeit, ist mir zum Beispiel sehr negativ an unserer heutigen Zeit geprägt, das Wort. Wir haben so viele Beispiele in der Vergangenheit und in der Gegenwart von Königen, die dieses Wort unschön machen. Dass die Lebensweise derer, die sich König nennen, ja, ihre Person, ihre Taten, ach, da möchte man das Wort König kaum mögen. Ganz anders ist es, wenn wir Jesus Christus sehen. Dann wird das ganz anders. Und wenn wir wissen, dass Jesus Christus ja unser König, unser Herr ist und sein möchte, der doch ganz anders ist als menschliche Könige, dann wird das Wort König anders. In Jesus Christus hat sich Gott offenbart. Ja, ein König, der von seinem Throne steigt und sich den Menschen, den Niedrigsten, die wir sind, gleich macht, um sie zu erretten, um seine Liebe zu ihnen zu bringen. Ein König, der für sie sorgt, ein König, der sich sie schützt, das ist unser Herr Jesus Christus. Und so einen möchten wir auch erheben und auch preisen. So einem möchten wir auch nachfolgen und gehören. Möchte der Herr es in uns allen nun Wirklichkeit Tag für Tag werden lassen, dass wir diesen König in Wort, aber auch in Leben ehren und auch Ruhm bereiten. Möchte auch diese heutige Stunde dazu beitragen, dass wir diesen König näher kennenlernen, ihm noch mehr lieben, doch ihm vertrauen. Amen.
Wohl dem Namen, wohl der Stadt. Zeit ist ernst. Halt deine Augen wach und merke täglich auf, dass dich der Feind nicht müd und schläfrig macht und hemmet deinen Lauf. Er ist zurzeit so sehr geschäftigt, die Irrtumsgeister sind so mächtig, die Zeit ist ernst. Die Zeit ist ernst. Vertiefe dich ins Wort, hör, was die Schrift dich lehrt. Sonst reißen dich die Irrtumsgeister fort, die viele schon betört. Wer jetzt nicht in der Schrift gegründet, gar bald nicht mehr zurecht sich findet vor falscher Lehr, vor falscher Lehr. Die Zeit ist ernst und viele gehen zurück. Sie gehen am Abgrundsrand. Es bringt der Feind so viele um ihr Glück. Sie halten nicht mehr stand. Es reicht. Auf unerklärlich Weise der Teufel vielen Gift gespeiset. Geh nicht drauf ein, geh nicht drauf ein. Die Zeit ist ernst. Es gilt nicht mehr der Schein, das Wesen reicht nur aus. Kannst du vor Gott solch ein Jünger sein, in dessen Herz und Haus der Herr allein regiert und waltet und dich in sein Bild umgestaltet? Sag, gehst du mit? Sag, gehst du mit? Die Zeit ist ernst, doch Gott hält seine Treu. Er hält, was er verspricht, er hält sein Wort, steht seinen Kindern bei, dass ihnen nichts gebricht. Wenn wir nur treu sind Gottes Sohn, bringt keine Höhl uns um die Kron. Sein Kommen naht, sein Kommen naht.
Wenn Jesus kommt zur Erde wieder, wie wird er seine Kinder sehen? Wird er auf Erden Glauben finden? Wirst du wertig vor ihm bestehen? Im Argen liegt die ganze Welt, die ganze Welt.
Wir möchten das Kapitel 13 aufschlagen im Richterbuch. Richter Kapitel 13, Vers 1. Wir wollen heute von Simson lernen. Wir wollen uns aber auch warnen lassen von Simson. Ich darf am Anfang vier Charakteristika, also vier Punkte über das Leben Simsons sagen. Erstens, Simson war ein außerordentlich begabter Richter, aber einer, der fiel. Er hatte übernatürliche Kraft. Viermal lesen wir, der Heilige Geist kam über ihn, aber der Besitz geistlicher Gnadengaben ist keine Garantie dafür, dass wir einen heiligen Wandel an den Tag legen. Viele wenige Begabte können heiliger leben als Hochbegabte, als so ein Hochbegabter wie Simson. Viele können disziplinierter leben und Christusähnlicher werden als so Hochbegabte wie Simson. Also eine Gnadengabe zu haben, ist kein Schutz davor, dass wir fallen. Manchmal denken wir, wenn wir besonders begabt sind, dass wir dann gleich auch heilig sind. Das ist nicht der Fall. Auch bei den Korinthern war das nicht so. Da waren viele Gnadengaben, aber es gab viele Mängel. Also ein außerordentlich begabter Gläubiger, der aber fiel. Zweitens, Simson war ein Befreier Israels, der aber die Knechtschaft Israels nicht beendete. Ein Befreier Israels, der Israel nicht wirklich befreite von den Philistern. Er endete selbst als Gefangener seiner Feinde. Und als dieser Befreier starb, war Israel von den Philistern nicht weniger geknechtet als vorher, als er anfing. Es waren viele spektakuläre Feuerwerke, die Simson an den Tag legte, aber letztlich wurde doch nicht so viel erreicht. Drittens, Simson war ein Starker, der eigentlich schwach war. Ein starker, glänzender, stark wie die Sonne, so heißt sein Name. Der so stark ist wie die Sonne, der sonnengleiche Simson. Aber seine Schwäche, er hatte eine große Schwäche. Seine Schwäche waren seine Augen. Gestern haben wir von Jephtha gehört, der hatte eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Das war sein Mund. Simson hatte eine riesengroße Schwäche, das sind seine Augen. Er hat geschielt nach den Frauen der Philister mit seinen Augen. Das war sein Verhängnis dann. Mangelnde Selbstbeherrschung. Hatte keine Kraft über seine eigenen Lüste. Wer will denn ernsthaft gegen die Philister kämpfen, wenn er in die Philisterinnen verliebt ist? Schon schwierig, oder? Also, wie wollen wir die Weltlichkeit bekämpfen, wenn wir in die Welt verliebt sind? Das geht nicht. Eines Tages wacht man dann auf und stellt fest, dass man an die Sünde gefesselt ist und dass man keine Kraft mehr hat, loszukommen. Das war bei Simson so. Simson fällt genau in die Sünden, von denen er eigentlich Israel hätte befreien sollen. Die Israeliten, was haben sie gemacht? Die haben sich verheiratet mit Kanaaniterinnen, mit Frauen fremder Völker und die Frauen mit Männern fremder Völker. Und er selber fällt genau in diese Sünden. Und die Frauen treiben ihn. Er lässt sich drängen und treiben von den Frauen. Aber nicht zum Guten, wie das damals bei Othniel war mit seiner Frau, die ihn zum Guten gedrängt hat. Die Frauen, die werden ihm zum Verhängnis. Viertens, Simson ist ein Wunder der Gnade Gottes. Man kann nur staunen, dass der Herr den Simson so verwendet hat. Und manchmal denke ich mir, man kann eigentlich auch nur staunen, dass der Herr uns verwendet. Was wäre, wenn Gott warten würde, bis wir vollkommen sind? Dann gäbe es überhaupt niemanden, der im Reich Gottes dienen kann. Der Herr gebraucht unvollkommene Gefäße. Und wenn der Herr bereit ist, mich zu verwenden, wo ich doch so unvollkommen bin, wer bin ich, dass ich kritisieren könnte? Wer bin ich, dass ich den Simson seine Unvollkommenheit kritisieren könnte? Wer bin ich, dass ich Gott kritisieren könnte, dass er den Simson gebraucht hat in seiner Unvollkommenheit? Das ist Gnade. Der Gott der Gnade gebraucht uns oft trotz unserer Fehler. Das sind hier Lektionen, die wir lernen können. Gleichzeitig ist das eine große Ermutigung. Oft ist man enttäuscht über sich selber. Wenn man so auf sich selber schaut, findet man so viele Fehler. Und wenn man dann vielleicht noch betet, Herr, zeig mir meine Fehler, dann wird es ganz schlimm. Dann zeigt uns der Herr unsere Fehler und wir würden am liebsten versinken in den Boden. Aber der Herr gebraucht uns trotz unserer Fehler. Und das ist eine große Ermutigung. Simson steht da in Hebräer 11 unter den Glaubenshelden. Darum, das habe ich schon erwähnt am ersten Abend. Ja, Vers 1, Richter Kapitel 13, Vers 1. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Die Philister. Bisschen was zu den Philistern. Die Philister waren ein Seevolk, kamen also vom Meer her, vom Westen, kamen sie an die Küste des israelitischen Landes. Sie kamen erst, nachdem Josua die großen Kriege geschlagen hatte. Die waren vorher nicht da. Als Josua kämpfte gegen die Kanaaniter, da gab es keine Philister. Die Philister kamen erst nachher. Sehr zivilisiert. Also ich muss sagen, damit ihr mich richtig versteht, es gab schon ein paar ganz kleine Gruppen zur Zeit von Abraham. Da gab es ein paar Philister, aber die waren eine unbedeutende Gruppe. Die eigentliche Macht der richtigen Philister, die kamen alle viel später. Dort aus Abimelech König war dieser Kleine, da bei Gaza und Askalon und so weiter. Aber die richtige bedeutende Gruppe der Philister kam also viel später. Das war ein zivilisiertes Volk, hatten eine eigene Haartracht, und sie drangen mehr und mehr ins Landesinnere ein, also sie kamen von der Küste her, drangen mehr und mehr in den Osten und sie gaben schließlich diesem Namen, dem Land den Namen, den es heute noch hat, Palästina, Philisterland. Diese Philister werden hier ganz besonders gekennzeichnet in diesem Abschnitt. Wir werden es immer wieder lesen und auch bei David, immer wieder, wie heißen die Philister? Das sind die Unbeschnittenen. So heißen die. Die unbeschnittenen Philister. Die Ammoniter nicht. Und die Moabiter, die waren alle auch unbeschnitten. Aber die werden nicht Unbeschnittene genannt. Und das ist interessant für uns und das ist wichtig, weil das kennzeichnet etwas von den Philistern. Und das hilft uns auch zu sehen, was ist das für ein Feind. Wir haben ja gesagt, wir wollen im Buch der Richter auch finden, wo sind unsere Feinde. Und diese Philister waren religiöse Leute. Religiöse Leute, aber unbeschnitten. Viele Völker praktizierten die Beschneidung in jener Zeit, aber Israel In Israel war die Beschneidung von ganz besonderer Bedeutung. Und Israel gab diesem Ritus der Beschneidung diese Bedeutung, dass Gott hier einen Bund mit Israel geschlossen hat. Wir haben schon davon gesprochen, nicht durch Fleisch, nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Weisheit sollen die Nachkommen kommen. Ein Zeichen der die Beschneidung war ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit und als Siegel der Gerechtigkeit empfing er das Zeichen der Beschneidung. Gott machte einen Bund mit Abraham und mit seinen Nachkommen und sie wandelten dann alle in den Fußstapfen ihres Vaters Abraham, sie wandelten im Glauben. So war also die Beschneidung ein ganz wichtiges Zeichen, Gott rechtfertigt aus Glauben, nicht eigene Kraft, nicht eigene Gerechtigkeit. Gott ist es, der aus dem Tod das Leben schafft. Gott bringt eine Bundesbeziehung. Der Bund besteht aus Gnaden mit seinem Volk. Es ist ein Gnadenbund, ein Verheißungsbund mit Abraham. Er hat dem Abraham etwas verheißen, rein aus Gnade. Und die Philister werden jetzt Unbeschnittene genannt. Warum? Nun, sie hatten keine Glaubenserfahrung, keine persönliche Glaubenserfahrung mit Gott. Sie waren fremd dem Leben Gottes. Sie waren fremd hinsichtlich der Verheißung. Also sie hatten keine Verheißungen, waren nicht in diesem Verheißungsbund mit Abraham. Sie standen außerhalb des Bundes Gottes. Aber sie waren sehr, sehr religiös. Oh, die hatten ihren Gott Dagon, der schaut ja aus wie ein Fisch. Kennt ihr den Dagon? Die Israeliten, die haben gestaunt, dass die Philister einen Götzen anbeten. Der Götzen hat ausgeschaut wie ein Fisch. Die Philister haben einen Fisch angebetet, also aus Stein natürlich gebaut. Und ganz religiös waren sie. Aber sie waren nicht wiedergeboren. Das Wichtigste, das Eigentliche fehlte ihnen. Und es ist eine große Gefahr, wenn die Philister langsam so heranrücken vom Westen her und gegen Osten und das Land mehr und mehr durchdringen. Genau das wollten sie. Die wollten das heilige Land durchdringen, bis das ganze Land Philisterland heißt, Palästina. Bis man keinen Unterschied mehr merkt zwischen dem Volk Gottes und den Philistern. Die haben kein Problem gehabt, Israelitinnen zu heiraten. Kein Problem. Wir vermischen uns mit den Israeliten und kriegen sie so auf unsere Seite. Nun, diese Gefahr, die gibt es immer schon im Christentum auch. Schon sehr früh im Christentum gab es diese Gefahr, dass sich unbemerkt Christen mit dem heidnischen, weltlichen, religiösen, weltlichen vermischen. Die erste Generation, die ist aus dem Wort Gottes geboren, die ist wiedergeboren, die kennt den Herrn aus eigener Erfahrung. Die zweite Generation, die ist noch religiös und brav und die dritte Generation nicht mehr so, die vermischt sich ganz mit der Welt. Der Tod schleicht sich ein, keine lebendige Beziehung mit Gott mehr. Das ist die Bedeutung hier der Philister. Die Gefahr, hier ist der Feind, eine religiöse Weltlichkeit, die sich einschleicht und das Volk Gottes unbemerkt mehr und mehr und mehr durchdringt. Fleischliche Religion, könnten wir sagen, fleischliche Religion. In Philipper 3, Vers 2, da lesen wir, dass Paulus sagt zu den Christen dort in Philippi, sagt er, gebt Acht auf die Hunde, gebt Acht auf die bösen Arbeiter, gebt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die wahre Beschneidung, die wir im Geist Gott in Verehrung dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf das Fleisch und unser Vertrauen nicht auf Fleisch setzen. In Jeremia 9 haben wir einen interessanten ähnlichen Vers über das Fleisch und über diese fleischliche Religion. Jeremia 9, Vers 22, ich lese das vor. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, Der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich der Herr bin, der Gnade und Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich alle, die an der Vorhaut beschnitten sind, heimsuchen. Ägypten, Juda, Edom, die Söhne Ammon und Moab und alle mit geschorenen Haarrändern, das sind die Philister, mit geschorenen Haarrändern, die in der Wüste wohnen, denn alle Völker sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Merkt ihr etwas? Da haben die Israeliten, die waren zwar beschnitten, aber hier sind die Israeliten schon so weit abgefallen, dass äußerlich waren sie noch beschnitten, aber das Herz war nicht mehr beschnitten. Da war die Welt so weit eingedrungen in Israel, dass Gott hier ein Gericht sprechen musste. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, sondern dass er mich kennt. Darum geht es, persönlich den Herrn kennen. Also die Beschneidung ist ein Zeichen für die, die nicht sich auf Menschen verlassen, die nicht sich auf menschliche Kraft verlassen, auf menschliche Religion verlassen, auf menschliche Möglichkeiten, sondern die rein ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen. Der ist unsere Gerechtigkeit, der Herr, der ist unsere Rettung, für ihn allein. Darf ich noch was erzählen von den Philistern? Die Philister, die haben ja weiterhin gegen Israeliten gekämpft. Und die Israeliten, da war wieder mal eine Schlacht in 1. Samuel 4. Die Israeliten gegen die Philister. Und die Israeliten haben sich gedacht, wir nehmen die Bundeslade mit in den Kampf. Die Bundeslade, da waren die Gesetztafeln Gottes, die 10 Gebote waren da drinnen. Und da nehmen sie die Bundeslade so auf der Schulter, gehen sie in die Priester, gehen in den Krieg mit der Bundeslade. Und sie haben irgendwie abergläubisch gedacht, wenn die Bundeslade dabei ist, dann werden wir sicher die Philister besiegen. Was soll das? Ich denke mir, Gott hat gedacht, was macht ihr da? Was macht ihr da? Ihr sollt gegen die Philister kämpfen und ihr nehmt die Bundeslade mit in den Kampf? Sie dachten sich, das ist ein guter Talisman. Das ist ein gutes Mittel, so ein Symbol, das hilft uns, wenn wir im Krieg sind. Ja? Aberglaube war das. Religiöser Aberglaube. Die Israeliten nehmen also die Bundeslade da mit. Und was geschieht? Gott gibt einen Sieg der Philister. Gott lässt es zu, dass die Philister die Israeliten besiegen, weil sie nicht auf Gott vertraut haben, sondern auf die Bundeslade im Kampf. Und dann ist die Bundeslade in den Händen der Philister. Tja, aber weil die Bundeslade in den Händen der Philister war, und weil die Bundeslade ein Symbol war für den lebendigen Gott, stand der Ruf Gottes auf dem Spiel. Und jetzt hat Gott geschaut, dass sein Ruf nicht geschädigt wird. Und was war jetzt? Jetzt haben die Philister die Bundeslade hingestellt in ihren Tempel. Und im Tempel war der Fisch, der Dagon, da dieser Götzenfisch. Ja? Und da steht da die Bundeslade und da steht der Götzenfisch. Und am nächsten Morgen sind die Leute aufgestanden, sind in den Tempel gegangen. Und was sehen sie? Da liegt der Fisch Dagon am Boden, kaputt, vor der Bundeslade. Gott wollte zeigen, wer der wahre Gott ist. Nicht der Dagon, sondern der Gott, der für die Bundeslade steht. Ja? Der Gott der Israeliten. Na, was soll man machen, wenn der Gott hingefallen ist? Wenn dein Gott hingefallen ist und am Boden liegt, kaputt. Was machen wir da? Die Philister, die haben mit ihrer menschlichen Kraft, haben sie gedacht, ja, kein Problem. Wir haben sie alle Kraft angestrengt, alle religiöse Kräfte, die sie nur hatten, und haben sie den Fisch Gott wieder aufgehoben, haben sie ihn wieder zusammengeflickt und dann haben sie ihn wieder hingestellt mit ihrer menschlichen Weisheit und mit ihrer menschlichen Kraft und dann haben sie also Widerstand, der Fisch, der Götzenfisch, dann haben sie sich hingeworfen und haben sie wieder verehrt und haben ihm gehuldigt und angebetet und dann gingen sie wieder nach Hause. Und am nächsten Morgen kommen sie wieder in den Tempel. Und da liegt ihr Gott schon wieder am Boden. Und diesmal ohne Kopf, kopflos und ohne Hände. Dieser Fisch hatte nämlich Hände. Also jetzt liegt aber der Gott ohne Kopf und ohne Hände. Was soll man machen, wenn jemand das Gott ohne Kopf und ohne Hände am Boden liegt? Ha ja, dann haben sie ihre Hände verwendet und ihre Hirn und haben den Gott wieder aufgeholfen, haben sie wieder zusammengeflickt und haben sie wieder hingestellt und dann haben sie sich wieder vor ihm hingestellt und zu Boden verneigt und ihn gehuldigt und angebetet und dann gingen sie wieder nach Hause. Was ist das? Das ist Religion. Das ist Religion. Man macht mit eigener Kraft und mit eigener Weisheit, bastelt man sich seinen Gott so zurecht, wie er einem passt, und diesen Gott betet man an. Ich kenne eine Frau, die hat uns gesagt, ja, ich bin auch religiös, ich bin auch Christ. So habe ich gesagt, so, ja. Sagt sie, ja, mein Gott, der wohnt auch in mir. Sag ich, aha, ja, der wohnt in mir. Was ist das für ein Gott? Und er sagt, ja, das ist mein Gott. Ich weiß, wie Gott ist. Das ist einfach so Gott, wie ich ihn mir vorstelle. Die hat sich ihren eigenen Gott gebastelt und diesen eigenen Gott hat sie angebetet. Das war aber ein Götze. Und sie hat nicht gemerkt. Sie hat gemeint, sie ist ja aber auch Christ. Sie war gar nicht Christ. Die Religion der Philister war letztlich eine Anbetung des Menschen und seiner Weisheit und seiner Kraft. Und das waren die Feinde der Israeliten, die hier kamen. Die schwere Lektion für die Philister. Die Philister waren es, die große Sachen hervorgebracht haben. Die Philister waren sehr stark. Und es gab sogar sehr starke Leute. Die haben die größten Menschen hervorgebracht, die es gab damals. Da gab es einen Mann, der war 3 Meter groß. Der hieß Goliath, war auch ein Philister. Und stark war er auch. Die größten Menschen, die je den israelitischen Boden betreten hatten, waren Philister. Und der König Saul, der war auch groß. König Saul war ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Und die Israeliten haben sich gedacht, ja, so müssen wir zum König machen. Oder ein Mann, der größer ist als wir alle. Und sie haben die Größe des Körpers von Saul gesehen und haben gesagt, das ist ein richtiger König. Ja. Aber dann sah der Saul den Goliath und dann fing der Saul zu zittern an. Saul meinte, er sei ein Großer, aber welche Große steht da vor mir mit dem Riesenhelm und welches riesiges Hirn unter diesem riesigen Helm? Und weil das die Philosophie der Philister war, große Kraft, große Weisheit, deshalb war ihnen Simson ein Rätsel. Denn Simson war nicht wie Goliath. Simson war kein Riese, das war ein ganz normaler Israelit. Aber der war so stark. Wo hatte denn der Simson seine Kraft her? Das war das große Rätsel der Philister. Gerade diese religiösen Philister, die so die Kraft anbeteten und die Weisheit, die standen hier vor einem Rätsel. Er hat eine Kraft, die man nicht verstehen kann. Worin liegt das Geheimnis dieser Kraft? Die wollten unbedingt das Geheimnis der Kraft herausfinden. Und deshalb mussten sie alle Tricks anwenden, um nur drauf zu kommen, wo liegt das Geheimnis der Kraft von Simson. Warum wollten sie das wissen? Um diese Kraft zu besiegen. Der nicht wiedergeborene Mensch ist eigenartig. Er glaubt nicht an die übernatürliche Kraft Gottes und wenn er sie irgendwo sieht, dann möchte er sie besiegen, dann möchte er sie zerstören. Um alles in der Welt, die übernatürliche Kraft Gottes muss zum Stoppen gebracht werden. Also deshalb ist das die Geschichte von Simson und den Philistern so wichtig. Wir wollen jetzt lesen. Vers 2. Es war ein Mann aus Zorha vom Geschlecht der Daniter, sein Name war Manoah und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Tja, das war eine große Not in dieser Familie, wenn eine israelitische Frau kein Kind bekommt. Das war furchtbar. Die Frauen wollten das Volk Gottes vermehren und sie wollten viele Kinder haben. Und diese Frau hat kein Kind. Eine große Not. Vers 3. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr, da, siehe, du bist unfruchtbar und du hast nicht geboren, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Jetzt kommt Gott selbst herab in der Form dieses Engels des Herrn und er beginnt jetzt die Vorbereitung zur Erziehung des zukünftigen Befreiers Israels aus der Hand der Philister. Dieser Mann, der hier jetzt geboren werden sollte, der sollte die Philister herausfordern, der sollte eine übernatürliche Kraft Gottes kennenlernen und haben. Denn wie sonst kann man die Philister besiegen, wenn nicht durch übernatürliche Kraft? Die Philister kann man nur besiegen durch übernatürliche Kraft. Die religiöse Welt kann man nur besiegen durch ein Offenbaren der übernatürlichen Realität Gottes. Wenn du mit einem religiösen Menschen zu tun hast, du wirst ihm nur überzeugen, wenn du ihm etwas zeigen kannst von der übernatürlichen Realität der Kraft Gottes in deinem Leben. Vers 4. Und nun hüte dich und trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Also der Engel des Herrn erscheint der Frau von Manoah und sagt ihr, sie soll nichts Unreines essen. Wahrscheinlich ist er deshalb der Frau erschienen, weil ja die Frau es, die Hauptaufgabe der Frau war, sich jetzt zu bewahren. Denn dieses Kind, das sie bekommen wird, sollte ein Gottgeweihter sein von Geburt. Und die Gottgeweihten in Israel, die hießen Nazir, Naziräer. Und die Naziräer, die durften kein Wein trinken, keine Trauben essen, keine Rosinen essen. Die durften nichts Unreines anrühren, die durften auch keine Toten anrühren, keine Knochen anrühren. Die waren ganz besonders für Gott geweiht. Da gab es ganz bestimmte Gesetze für diese gottgeweihten Naziräer. Und der Engel erklärt der Mutter, bevor sie das Kind noch bekommt, was sie zu tun hat. Nun, diese Gottgeweihtheit sein, dass er Gott geweiht ist. Das heißt, Gott sagt, dieses Kind, das ich dir geben werde, wird ein Kind sein, das lassen wir unberührt. Unberührt. Das Naziräergelübde, das gab es bei den Israeliten, dass man ein Gelübde ablegt, dass man sich dem Herrn weiht. Das war auch so. Das war ein Zeichen der Hingabe an den Herrn und man sagt, Herr, nur für dich soll ich da sein. Aber bei diesem Simson sollte das von Geburt an sein. Übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes sollte er bekommen und das erfordert eine besondere Weihe an Gott. Das heißt, dass man sich ganz besonders Gott hingibt. Und das sollte mit Simson geschehen. Also lange bevor er schon geboren wird, wird gesagt, dieses Kind, das hier geboren wird, wird unberührt bleiben. Unberührt von einer Schere. Die Schere, man hatte schon Scheren damals und konnte Haare schneiden. Bei den Männern hat man die Haare geschnitten. Das hat Gott so gewollt. Bei den Frauen hat man das nicht gemacht, aber bei den Männern. Aber bei den Naziräern, bei denen, die von Gott geweiht waren, hat man die Haare nicht geschnitten. Warum? Unberührt von Menschen sollen sie bleiben. Und auch die Haare sind ein Zeichen der Unberührtheit der Natur. Unberührt von menschlichen Mitteln, von menschlicher Kraft. Nur Gott soll an diesem wirken dürfen. Deshalb das Zeichen der langen Haare. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Keine menschliche Kraftanstrengung darf sich einmischen in diesen Menschen. Er muss naturbelassen bleiben. Hände weg. Sein Haar soll nur für Gott wachsen. Ja, wenn man damals zu jener Zeit ein Gelübde ablegte, hat man in der Zeit, wo man das Gelübde hatte, hat man die Haare wachsen lassen. Wenn das Gelübde fertig war, dann hat man die Haare geschnitten. Bei Simson sollte es aber nie fertig sein. Der sollte sein ganzes Leben lang ein Gottgeweihter bleiben. Das heißt, die Haare sollten sein ganzes Leben lang wachsen, nie abgeschnitten werden. Im Gegensatz zu den fleischlichen Philistern, die hatten alle kurze Haare, diese Unbeschnittenen mit ihrer menschlichen Weisheit und mit ihrer menschlichen Kraft. Ja, das ist interessant. Hier können wir was lernen. Wenn wir dem Herrn dienen, dem Herrn Jesus, heute, wir haben das nicht, das ist Naziräer-Gelübde, wir machen das nicht, ja, aber wir haben eine geistliche Hingabe. Das heißt, Gott will jedem Gläubigen sagen, du sollst mir von deiner Wiedergeburt an, sollst du mir gehören. Nur mir alleine. Ganz mir geweiht. Nichts aus eigener Kraft, nichts aus eigener Weisheit. Nur das, was ich durch dich wirke, das wird Ewigkeitswert haben. Der Herr Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, was für die Ewigkeit Wert hat. Er sagt, ihr sollt mir ganz gehören. So wie Simson. Und dann werde ich meine Kraft durch euch wirksam werden lassen. wenn ihr nicht mit eigener menschlicher Weisheit und menschlicher Kraft da hinein pusht, dann werde ich durch euch wirken können. Vers 5, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Hier heißt es, er wird anfangen. Erwarten wir nicht zu viel von Simson. Er wird nur anfangen, die Philister, die Israeliten aus der Hand der Philister zu retten. Er wird es nicht vollenden. Nur beginnen. Viele Jahre später sollte einer kommen, der sollte die Philister besiegen. David. Nicht nur den Goliath, alle Philister. David, 2. Samuel 8, Vers 1, und es geschah, da schlug David die Philister und demütigte sie, und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. 2. Samuel 8, Vers 1. Ja, aber Simson begann mit der Befreiung, zum Unterschied, mit der Befreiung aus der Hand der Philister. Hier könnten wir vielleicht ein bisschen eine Pause machen. Vielen Dank. Vers 6, Richter 13, Vers 6. Und die Frau kam und sagte zu ihrem Mann, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Und sein Aussehen war wie das Aussehen eines Engels Gottes, sehr furchtgebietend. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir auch nicht gesagt. Und er sagte zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und nun trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sagte: Bitte, mein Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge bitte wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Manoah ist demütig genug zu beten: Herr, zeig es mir auch. Der war ein guter Vater, ein guter Leiter seiner Familie. Er musste wissen, was vor sich geht in seiner Familie. Und er bittet den Herrn: Herr, wenn du meiner Frau erschienen bist und ihr das gesagt hast, sag es mir auch. Und Gott hörte, Vers 9, und Gott erhörte die Stimme Manoahs. Und der Bote Gottes kam wieder zu der Frau, als sie auf dem Felde saß und Manoah, ihr Mann, war nicht bei ihr. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann, und sie sagte zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach, und er kam zu dem Mann und sagte zu ihm: Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sagte: Ich bin es. Und Manoah sagte: Wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und der Engel des Herrn sagte zu Manoah: Von allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Von allem, was von Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken, und aller Art Unreines soll sie nicht essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manoah sagte zu dem Engel des Herrn: Dürften wir dich bitte aufhalten und vor dir ein Ziegenböcklein zubereiten? Und der Engel des Herrn sagte zu Manoah: Wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sagte zu dem Engel des Herrn: Wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Also Manoah möchte hier den Namen des Engels erfahren, den Namen dieser wunderbaren, interessanten Person. Der Name steht immer für das Wesen, der Name steht für die Person. Er fragt damit also: Was bist du für ein Wesen? Was bist du für eine Person? Erklär mir das, zeig dich mehr, ich möchte dich kennenlernen. Er ahnte irgendetwas von dem Göttlichen an dieser Person, aber er kannte sie nicht aus. Vers 18, und der Engel des Herrn sagte zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Man könnte auch übersetzen: Er ist ja außerordentlich. Ja, wie hätte der Engel des Herrn dem Manoah die Geheimnisse Gottes, der Person Gottes, erklären können? Das kann man nicht. Gott kann nicht sein Wesen diesem Menschen kundtun. Das ist etwas Geheimnisvolles, etwas Wunderbares. Wunderbar, sein Name heißt wunderbar. Jesaja 9 lesen wir auch davon. Dadurch wird ausgedrückt, dass er weit über den menschlichen Wesen steht. Wunderbar ist nur Gott. Vers 19. Da nahm Manoah das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Er tat ein Wunder. Vers 20, es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Also vor den Augen von Manoah und seiner Frau fährt der Engel in der Flamme hinauf. Und jetzt wissen sie alles. Das ist niemand anderer als der Engel des Herrn gewesen. Sie sahen es. Sie sahen die Kraft des übernatürlichen Gottes. Die Kraft dieser herrlichen Person. Ja, und es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf, und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde, und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau hinfort nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Ja, jetzt erst hat er es erkannt. Die Männer sind manchmal ein bisschen langsamer als die Frauen. Die Frau hat es vorher schon gesagt, dass es ein Mann Gottes war, dass es eine besondere Gottesperson war. Vers 22, und Manoah sagte zu seiner Frau: Wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Na nun, die Frauen sind manchmal ein bisschen logischer im Denken als die Männer. Manoah meint, er müsse jetzt sterben, weil er Gott gesehen hat, und das ist, aber da denkt die Frau nach: Das kann nicht sein, das ist nicht logisch. Vers 23, seine Frau sagt zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, dann hätte er nicht ein Brandopfer und ein Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dieses alles nicht gezeigt, noch uns zu jener Zeit dergleichen vernehmen lassen. Also seine Frau hat hier erstaunliche Einsicht, geistliche Einsicht. Dann hätte er unser Opfer nicht angenommen, wenn er uns getötet hätte. Geschwister, ich bin so froh, dass Gott das Opfer angenommen hat. Der Herr Jesus hat sich einmal geopfert für uns und Gott hat sein Opfer angenommen, damit wir nicht sterben müssen in der Gegenwart Gottes. Gott selber hat ein Opfer gebracht, den Herrn Jesus. An unserer Stelle hat er das Opfer gebracht, damit wir frei ausgehen können. Nun hier, die Frau denkt sehr logisch, Vers 24, und die Frau gebar einen Sohn und sie nannte seinen Namen Simson, sonnengleicher, sonniger, glänzender, das heißt starker. Simson heißt stark wie die Sonne. Können Sie sich erinnern an Kapitel 5, den letzten Vers? Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft, stark wie die Sonne. Hier haben wir den Simson. Stark wie die Sonne. Sie nannte seinen Namen Simson und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Vers 25, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Hier lesen wir das erste Mal, der Geist des Herrn. Hier sehen wir die Kraft, aus der Simson lebt, ist die Kraft des Geistes Gottes, die übernatürliche Kraft Gottes. Der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Manachedan, im Lager Dan, dort zwischen Zorha und Eshtaol, das ist im Süden. Damals waren die Daniten noch im Süden, später sind sie ja dann hinaufgezogen in den Norden. Und Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Ja, jetzt beginnt's mit Simson. Jetzt beginnt das Elend. Als junger Mann hat er sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und jetzt wird er ein bisschen älter und interessiert sich für die Frauen der Philister. Jetzt lässt er sich von den Frauen treiben. Eigentlich lässt er sich von seinen Augen treiben. Von seinen begehrlichen Augen. Die schönen Philisterinnen. Das hat ihn gepackt innerlich. Die schönen Philisterinnen. Wir dürfen hier uns an dieser Stelle fragen, wir wollen ja viel lernen aus diesen Kapiteln. Wir dürfen uns fragen, wovon lasse ich mich treiben? Von dem Äußeren? Von den schönen Philisterinnen dieser Welt? Man muss vorsichtig sein, wenn man sich in die Philisterinnen dieser Welt verliebt. In der Bibel steht, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Das Wesen der Welt ist, wir haben von dem System der Welt schon gesprochen, am zweiten Abend. Das Wesen der Welt ist, dass die Welt das Übernatürliche hasst. Und Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 13, wundert euch nicht, denn wenn die Welt euch hasst. Ich möchte mich nicht in jemanden verlieben, der mich hasst. Das ist eine gefährliche Sache, oder? Wenn man sich verliebt in jemanden, der einen hasst, der könnte einen eines Nachts packen und fesseln und rufen, Philister über dir, Simson. Kapitel 14 und 15 lesen wir 6 große Taten von Simson. Darf ich die hier nennen? In Kapitel 14 haben wir zuerst einmal den Sieg über den Löwen, Verse 1 bis 9. Und da lesen wir in Vers 6, der Geist des Herrn kam über ihn. Also das war gute Sache, oder? Der Heilige Geist mit der Kraft des Heiligen Geistes hat den Löwen besiegt. Vers 1 bis 9. Zweitens, 30 Philister werden besiegt. Die müssen ihre Feierkleider abgeben. Die hat Simson ihnen abgenommen. Da steht in Vers 19, das ist die Verse 10 bis 20 in Kapitel 14, da steht in Vers 19, der Geist des Herrn kam über ihn. Das war also eine gute Sache. Der Geist des Herrn ist dabei. Drittens, Kapitel 15, Vers 1 bis 5, da verbrennt er aus Rache an die Philister, die ihm da die Frau weggenommen haben, verbrennt er aus Rache ein Feld mit Füchsen. Füchse jagte durch das Feld und das ganze Feld brennt. Da steht nichts von der Geist Gottes kam über ihm. Nicht, kein Geist ist erwähnt. Das war nicht vom Geist. Viertens, die Verse 6 bis 8 in Kapitel 15. Da rächt er sich für die Verbrennung seiner Frau und seiner Schwiegereltern. Und er tut einen großen Schlag gegen die Philister, aber es steht nirgends etwas, der Geist Gottes kam über ihn. Also das war auch nicht aus dem Geist. Fünftens, in Versen 9 bis 20 in Kapitel 15 zerreißt er die Stricke und hat dann einen Sieg über 1000 Philister mit einem Eselskinnbacken, mit so einem Knochen von einem Esel, ein Kinnbackenknochen. Schlägt er 1000 Philister und da lesen wir in Vers 14, der Geist Gottes kam über ihn. Das war so im Geist, das war gut. Ein großer Sieg, 1000 Philister besiegt. Sechstens, in Kapitel 16, Vers 1 bis 3 reißt er das Stadttor von Gaza aus, weil ihm die Philister da eingesperrt haben in der Stadt. Und dann nimmt er einfach die Stadtpfosten und reißt sie aus und geht aus der, und trägt sie ein bisschen weiter auf den Berg hinauf. Ja. Da steht aber nichts von der Geist Gottes kam über ihn. Das war auch nicht aus dem Geist. Dreimal lesen wir, der Geist Gottes kam über ihn in diesem Kapitel 14 und 15 und dreimal lesen wir gar nichts vom Geist Gottes. Da tut er etwas aus dem eigenen heraus, aus eigenem, nicht aus der Führung Gottes. Simson hatte zwei Besonderheiten. Erstens, er hatte eine besondere Kraft und zweitens, er hatte ein besonderes Geheimnis. Wir werden heute Nachmittag dann noch uns näher damit befassen. Er hatte eine besondere Kraft und ein besonderes Geheimnis. Und beide Dinge, die Kraft und das Geheimnis war, dass er niemandem gesagt hat, woher die Kraft kommt. Die besondere Kraft war im Gegensatz zu der fleischlichen Kraft der Philister und das besondere Geheimnis war im Gegensatz zu der fleischlichen Weisheit der Philister. Er wusste etwas, was die Philister nicht wussten. Einmal hat er ihnen ein Rätsel aufgegeben. Er hat gesagt, ich weiß was ihr nicht wisst. Ein Rätsel. Und sie konnten das Rätsel nicht finden, bis sie eine Frau, seine Frau, die er geheiratet hat, gerade da, bis sie die Frau betörten, überredeten und bedrängten und bedrohten. Die Frau hat dann versucht, dem Simson dieses Geheimnis, dieses Rätsel abzulocken. Und sie hat es geschafft. Er hat ihr das Rätsel gesagt und die hat es den Philistern weitergesagt. Da hat man schon gemerkt, das ist eine große Schwäche im Leben von Simson. Ja, und später war da noch das große Geheimnis. Woher hat er die Kraft? Woher ist die Kraft? Zu jener Zeit bestand also die Gefahr, dass die Philister unbemerkt die Israeliten durchdringen mit ihrer höheren Kultur und höheren Technologie und höheren Weisheit, bis das ganze Land von den Philistern regiert wird. Das war ihr Ziel. So würde dann kein Unterschied mehr bestehen zwischen Gottes Volk und der Welt. Das ist interessant, die Parallelen zu heute sind frappierend. Wir leben heute auch in einer Zeit, wo es dem Feind gelingt, weltliches Denken ganz leise einzuschleusen unter die Gläubigen, unter die Kreise der Gläubigen, bis dass die Gläubigen weltlich denken, so wie die Philister. Schon religiös, klar religiös, ganz religiös, aber nicht mehr mit der übernatürlichen Kraft Gottes rechnen. Das Erste, das unter Christen verloren geht, ist diese Sensibilität für die übernatürliche Kraft Gottes. Was uns von der weltlichen Kraft und Weisheit unterscheidet, das ist die göttliche Kraft und die göttliche Weisheit. Die Kraft des Heiligen Geistes und die Weisheit des Heiligen Geistes. Israel hatte es nötig, etwas von dieser Macht, etwas mehr von dieser Macht zu erfahren. Und durch Simson sollte das zutage treten. Durch Simson sollte gezeigt werden, etwas von der göttlichen, übernatürlichen Kraft und Weisheit Gottes. Das war was Reales. Die Philister haben es gesehen. Das war das große Rätsel für die Philister. Woher hat der diese Kraft? Und das ist oft das Erste, was unter uns Christen verloren geht. Diese Sensibilität für die übernatürliche Macht Gottes. Das Bedürfnis, dass Menschen durch die übernatürliche Kraft Gottes wiedergeboren werden. Und es besteht dann die Gefahr, dass Christen einschlafen. Bei der zweiten Generation oder bei der dritten Generation, dass Christen einschlafen. Und hier dürfen wir lernen, es gibt einen großen Unterschied zur Welt. Und das ist die übernatürliche Kraft Gottes. Und wenn wir nicht mit dem Herrn leben und wenn wir nicht radikal Schnitte ziehen zur Welt, geht diese Kraft mehr und mehr verloren. Schleichend, das geschieht ganz langsam. In 1. Korinther 2, Vers 6 bis 8 lesen wir, 1. Korinther 2, Vers 6 bis 8. Wir reden Weisheit, Weisheit aber unter den Reifen, eine Weisheit, die aber nicht eine Weisheit dieser Welt ist, dieser Weltzeit ist, noch eine Weisheit der Fürsten dieser Weltzeit, die ausgeschaltet werden, Vers 7, sondern wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten vorherbestimmte zu unserer Herrlichkeit, Vers 8, die keiner der Fürsten dieser Welt erkannt hat, denn hätten sie sie erkannt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Vers 14, der natürliche Mensch nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht auf, denn sie sind ihm eine Torheit. Er vermag sie nicht zu kennen, weil sie geistlich beurteilt werden. Das heißt, der natürliche Mensch, der kann nichts anfangen mit dieser übernatürlichen Weisheit Gottes und mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes. Es gibt eine übernatürliche Seite am Christentum, die ist für die Welt ein Rätsel. Das Erste, was in dieser Welt klar herausgestellt werden muss, ist genau diese übernatürliche Seite des Christentums. Wir sollen nicht mit fleischlichen Mitteln kämpfen. Wir müssen lernen zu kämpfen mit übernatürlichen Mitteln. Das geht über das Gebet. Es gibt so viele Christen, die versuchen, irgendwelche fleischlichen Mittel, um gegen diese Welt anzukämpfen. Und es funktioniert nicht, weil die ganze Sache aus geistlicher Kraft und mit geistlichen Waffen geschehen muss. Wie sollen wir den Feind vertreiben? Epheser, Kapitel 6. Mit welchen Waffen? Der sagt hier, ein heiliger Wandel. Er sagt hier, das Schwert des Geistes. Und er sagt, bete zu allen Zeiten, mit Gebet und Flehen und Dank und mit verschiedenen allen möglichen Arten von Flehen für alle Heiligen. Beten, da wird etwas von dieser übernatürlichen Kraft Gottes dann zum Zuge kommen. Eine übernatürliche Geburt aus oben, eine Wiedergeburt. Das versteht die Welt nicht, die kann nichts damit anfangen. Die katholische Kirche, die fangen jetzt an, ganz fromm zu reden, so wie die Christen reden. Die nehmen die gleichen Begriffe, früher war es so, da hat die katholische Kirche was anderes geredet, haben anders gesprochen und war ein ganz klarer Unterschied. In Österreich, das war unser größter Feind, die religiöse Welt, die katholische Kirche. Und dann kamen sie, komm, wir setzen uns zusammen, wir machen zusammen. Da haben sie uns eingeladen, zu einem Gespräch. Wir arbeiten nicht mehr gegeneinander. Zuerst am Anfang haben sie gegen uns gekämpft, dann haben sie gemerkt, sie können nichts erreichen. Der Pfarrer einmal in der katholischen Kirche hat dem Missionar in St. Johann hatte gesagt, na warten Sie, wir werden alle Hebel ansetzen, um Sie zunichte zu machen. Und der stand da am Büchertisch, da im Dorf, am Marktplatz, hat da Bücher verteilt, hat verkündigt und da kam dieser Priester. Und hat ihm gedroht. Er sagte, das sind meine Schafe. Dann sagt der Missionar, hat gesagt, wenn sie überhaupt Schafe sind, dann sind sie des Herrn Schafe. Oh, und er hat getobt. Wisst ihr, was dort geschehen ist? Ein paar Wochen später ist dieser Priester die Treppe runtergestürzt und war tot. Da hat der Herr eingegriffen. Übernatürlich. Das war vorbei. Aber was macht die katholische Kirche jetzt? Jetzt kommen sie anders. Jetzt kommen sie schleichend. Herr, komm, wir machen zusammen. Diese Zeit haben wir heute. Der Papst, habt ihr gehört vom Papst? Der ist so freundlich zu den Christen. Der macht da und da und da Verbindungen. Und man denkt sich, ja, was gibt's denn das? Eine Erweckung innerhalb der katholischen Kirche? Nichts davon. Das ist eine Taktik der Kirche. Auf diese Weise haben sie immer wieder gearbeitet. Die Kirche ist allglatt, die römische Kirche. Die will mit ihrer falschen Lehre die Gläubigen vereinnahmen. Die können nichts anfangen mit dem Wort Wiedergeburt oder mit der Sache der Wiedergeburt. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, wenn ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Die Welt ist aus dem Fleisch geboren und nicht aus dem Geist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gläubige mit geistlichen Waffen vorangehen, auf geistliche Art und Weise. Der Herr möge uns Gnade schenken dazu. Wir müssen hier schließen. Heute Nachmittag wollen wir fortsetzen, Richter Kapitel 14 bis 16. Sollen wir wieder aufstehen und beten miteinander? Vielleicht wollen uns einige leiten im Gebet und ich mache den Abschluss. Stehen wir dazu auf.